Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Ich habe eine relativ differenzierte Perspektive auf Verschwörungstheorien. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, die sind per se gefährlich und per se antisemitisch und sonst was. Sondern wir müssen verstehen, warum Leute sowas glauben. Da liegen oft sehr reale Ängste und Nöte dahinter. Es ist schon so, dass die deutsche Perspektive auf Verschwörungstheorien eine ganz spezifische ist, die natürlich aus der Katastrophe der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert zu begründen ist. Denn letztendlich war es ja eine bestimmte Verschwörungstheorie, die von der jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung, die die Grundlage des Nationalsozialismus war und die uns letztendlich dann zum Beispiel auch die Shoah gebracht hat. Ich habe oft dann Studierende vor mir sitzen, da geht es dann ums Thema für die Bachelorarbeit und da haben die so drei verschiedene Themen und ich frage dann immer, was würden sie denn am liebsten machen? Und dann sagen die, ja, ich würde gerne das machen, aber ich bin nicht so sicher, das ist Populärkultur, ist das überhaupt so gut irgendwie oder sollte ich nicht irgendwie was anderes machen? Sag ich, nein, sie sollten das machen, wofür sie sich interessieren, weil dann wird's auch besser.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Podcasts aus dem Roman-Herzog-Institut. Zu Gast ist bei mir Michael Butter. Er ist Professor für amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte in Tübingen und einer der bekanntesten Experten für Verschwörungstheorien. So will ich das jetzt mal stehen lassen für den Moment. Ob es stimmt oder nicht, das diskutieren wir gleich. Aber mit ihm spreche ich nicht nur über seine Forschung, sondern genau über seinen persönlichen Werdegang. Welche Erfahrungen haben ihn geprägt? Wie wurde aus ihm der Wissenschaftler, der er heute ist? Und freuen Sie sich darauf, was Michael Butter jetzt gleich zu erzählen hat. Mein Name ist Tina Meyer-Schneider. Ich hoste den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Aber jetzt los mit unserem Gespräch. Hallo und herzlich willkommen, Michael Butter.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie sind ja ein Profi hier in dem Metier. Es gibt viele Podcasts und Aufnahmen mit Ihnen. Aber ich hoffe, noch niemand hat Ihnen die Frage gestellt, nämlich dieses detektivische Sachen hinterher zu spüren. War das schon so, als Sie als kleiner Junge damals in Ihrem Jugendzimmer rumgesucht haben? Haben Sie gerne Detektivgeschichten oder sowas gelesen und sind den Dingen auf den Grund gegangen?
Eigentlich nicht.
Nein!
Also ich habe sehr viel Karl May gelesen.
Ja.
Ich habe irgendwann dann auch die Sherlock-Holmes-Geschichten gelesen, aber es ist nicht so, dass ich so ein Tüftler war, der irgendwie zum Beispiel Dinge auseinandergenommen hat, um zu sehen, wie die funktionieren, wie das mein älterer Sohn zum Beispiel immer macht. Ich habe eigentlich meine Jugend gefühlt damit verbracht, irgendwie entweder Sport zu schauen oder Sport zu machen. Und insofern war mir das nicht in die Wiege gelegt, dass ich da lande, wo ich dann mal gelandet bin, schätze ich.
Okay, das klingt jetzt total idyllisch und positiv. Sie haben in Ihrem Zimmer gewerkelt, Sie haben Sport gemacht und geschaut. Sie haben wenn ich es so gleich vorneweg sagen darf, wie Sie mit mir hier sitzen, eine ganz so positive Ausstrahlung auf mich hier, auf uns alle im Studium. Aber Sie beschäftigen sich ja den ganzen Tag eigentlich in Ihrer Forschung mit Misstrauen, Pessimismus, mit Menschen, die sich gegenseitig etwas beschuldigen oder unterschieben. Es hat aber jetzt mit Ihnen persönlich nichts gemacht, dass Sie das jetzt so berührt in Ihrer Persönlichkeitsstruktur?
Nein, ich glaube nicht. Also es ist ja so, dass man es auch andersrum drehen könnte und sagen könnte, das sind Menschen, die leidenschaftlich Dinge nachgehen, die großes Interesse an Sachen aufbringen, viel Energie aufwenden. Das ist was, womit ich mich identifizieren kann. Aber natürlich stimmt es, das ist ein sehr düsteres Weltbild, das da oft vermittelt wird. Oft hängen da ja auch dann sehr problematische, oft auch menschenfeindliche Vorstellungen dran an diesen Verschwörungstheorien. Aber ich glaube, vielleicht auch, weil ich so lange mache und auch aufgrund der Tatsache, dass ich da über so eine historische Distanz dazu gekommen bin, eben Verschwörungstheorien in den USA, auch in der Vergangenheit, habe ich da so einen ganz guten Schutzmechanismus entwickelt, dass mir diese Dinge nicht so wahnsinnig nahe gehen. Ich muss sagen, die Dinge, die mich dann überhaupt am meisten immer berühren, das sind eigentlich nach Vorträgen so persönliche Schicksale, wenn dann Leute kommen und sagen, meine Tochter, die möchte jetzt auswandern mit ihrem Ehemann nach Südamerika, weil die denken, hier geht alles vor die Hunde, wie bringen wir die davon ab? Ich möchte meine Enkelkinder irgendwie nochmal sehen in den nächsten Jahren. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin Literaturwissenschaftler, dazu kann ich eigentlich gar nichts sagen, jetzt einen konkreten Ratschlag geben. Das finde ich dann ganz, ganz schrecklich. Die Dinge, die ich da im Netz sehe, da habe ich, glaube ich, eine ganz gute professionelle Distanz dazu und gleichzeitig dann auch ein Interesse einfach an den Mechanismen, wie funktioniert das, dass man dann eben auch mal ausschaltet. Eigentlich sind das auch recht schlimme Dinge, die da dann behauptet werden.
Als Sie das Thema besetzt haben, Sie haben sich ja schon früh 2008, glaube ich, so ungefähr dort beschäftigt. Sie können das ja gleich uns gerne nochmal mit auf Ihren wissenschaftlichen Werdegang da nehmen, war das ja eigentlich noch ein Thema, was, sage ich jetzt, bei uns in der Öffentlichkeit wenig diskutiert wurde. Es war ja auch eine Entscheidung für Sie als jungen Forscher, so ein Spezialthema, was vielleicht auch noch so ein bisschen als verschwurbelt unseriös galt, zu ergreifen. Also mutig an der Stelle.
Ja, ich glaube, ich habe damals sehr wenig strategisch gedacht und das war sicherlich dann mittel- und langfristig auch gut so. Ich hatte ja meine Dissertation schon über ein Thema geschrieben, das so ein bisschen seltsam war, nämlich über Darstellung von Adolf Hitler in der amerikanischen Literatur. Bin darüber dann auf das Thema Verschwörungstheorien gekommen. Kann ich auch noch mehr dazu erzählen,
ja,
wenn
gerne.
Das interessiert. Dann machen wir doch damit erstmal weiter.
Ja.
Ich habe eine Arbeit geschrieben, eine Dissertation, da geht es um Darstellung von Adolf Hitler in der amerikanischen Literatur. Da geht es wirklich darum, um Texte, in denen Hitler als Figur auftritt und die Frage, was wird eigentlich darüber verhandelt? Wie wird amerikanisches Selbstverständnis definiert, problematisiert, rekonzeptionalisiert über solche Darstellungen von Hitler? Das geht in den 30er Jahren los, wo man sich dann so vorstellt, Hitler wird vor Gericht gestellt und solche Sachen und endet dann quasi im 21. Jahrhundert, wo wir den Hitler in Guantanamo finden. Und wenn man in den 70er, 80er Jahren ankommt, dann gibt's ganz viele so Verschwörungsthriller. Die funktionieren eigentlich immer nach dem Muster. Hitlers schwangere Geliebte wird 45 an Bord eines U-Boots aus Deutschland in die USA geschmuggelt. Cut, 40 Jahre später, ein CIA-Agent erfährt, dass Hitlers Tochter kurz davor ist, amerikanische Präsidentin zu werden. Er hat drei gleichermaßen unsympathische Frauen, die dafür in Frage kämen. Er will den Fall aufklären und ein Netzwerk von Nazis, die da im Geheimen operieren, stellt sich ihm in den Weg. Wenn man solche Texte hat, ist man natürlich sofort beim Thema Verschwörung, Verschwörungstheorie, Verschwörungsszenarien in der Literatur. Da habe ich mich eingelesen. Zum Glück gab es aus der Amerikanistik da schon ein paar Arbeiten, die um die Jahrtausendwende erschienen ist, von ganz großartigen Leuten, mit denen ich heute dann auch sehr eng zusammenarbeite. Ich habe dann mal dazu unterrichtet und dann brauchte ich ein neues Thema, weil das Thema war ja 20. Jahrhundert und als Amerikanist brauchte man damals zumindest noch ein Thema, das zeigt, dass man die amerikanische Literatur und Kultur in der gesamten historischen Tiefe abdecken kann. Das heißt, ich brauchte was, was wirklich auch so im 18., 19. Jahrhundert stattfindet. Und dann dachte ich, ja, dann erzähle ich doch mal die Vorgeschichte zu all diesen Büchern, die erst mit der Kennedy-Ermordung einsetzen und dann bei 9/11 aufhören. Und so bin ich zu dem Thema gekommen. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass das auch wieder so verschwurbelt ist, sondern dachte nur, hey, da ist mein langes, diachrones Thema. Und hab das bearbeitet und die ersten Jahre, wie Sie angedeutet haben, hat sich eigentlich auch niemand so richtig dafür interessiert.
Ja, und heute rennen Ihnen die Leute die Tür ein. Also tatsächlich, Sie sind einer der meistgefragtesten Interviewpartner. Sie haben erklärt, immer in der Tagesschau, Tagesthemen oder im Fernsehen zu Corona-Zeiten, aber auch schon vorher, was es mit Verschwörungsmythen und Erzählungen auf sich hat. Und Sie versuchen ja auch immer, Sie haben schon ein Anliegen damit, auch persönlich hier eine Transparenz zu schaffen.
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, es ist so, dass Forschung wirklich Zweck an sich ist. Erkenntnisgewinn muss sich nicht rechtfertigen. Das muss keinen unmittelbaren Nutzen haben, insbesondere geisteswissenschaftliche Forschung nicht. Aber ich denke auch, wenn man als Geisteswissenschaftler bezahlt wird aus öffentlichen Geldern und dann arbeitet man an einem Thema, an dem öffentliches Interesse besteht, dann sollte man sich auch Mühe geben, da Fragen zu beantworten und das dann auch zu vermitteln. Und das habe ich mir auch immer dann ins Stammbuch geschrieben, dass ich das doch machen möchte. Auch wenn sich natürlich die Motivation im Laufe der Zeit dann so ein bisschen verändert. Man muss ganz klar sagen, bis zur Corona-Krise geht es vor allem darum, oder ging es mir vor allem darum, überhaupt mal so Basiswissen zu Verschwörungstheorien zu vermitteln. Da war es ganz oft so, dass ich wo eingeladen wurde und die Leute wollten eigentlich wissen, was ist das eigentlich, wie funktioniert das? Und oft war das aber so ein bisschen Tabula Rasa im Publikum. Die Leute hatten Interesse, aber die hatten noch nicht so fertige Vorstellungen darüber. Und mit der Pandemie haben sich die Sachen dann natürlich so ein bisschen verändert. Das Thema war auf einmal überall. In den Medien wurde ständig darüber berichtet und die Leute kamen oft und hatten ganz bestimmte Vorstellungen darüber, wie Verschwörungstheorien funktionieren, dass das alles immer schlimmer wird, dass immer mehr Menschen daran glauben, dass das alles ganz gefährlich ist, egal was die Leute glauben. Und insofern ist mein Anspruch eigentlich in den letzten Jahren immer eher gewesen, vielleicht dieses Bild, das da vorherrscht, zu differenzieren und so ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, Moment mal, es ist alles ein bisschen komplizierter und lasst uns noch mal genauer hinschauen.
Aber wie ist das gekommen von dem Jugendlichen, der Fußball spielend auf der Schwäbischen Alb groß geworden ist und dann eben sich trotzdem traut, auch mit so einem Nischenthema zu sagen, Forschung zu machen? Also jenseits des Zufalls, war da schon eine Idee von Ihnen dahinter, ich würde gern an der Universität bleiben und das ist ein Thema, was bei mir Zukunft hat?
Ja, aber das ist etwas, was sich wirklich erst relativ spät entwickelt hat. Also ich habe angefangen zu studieren, ich wollte unbedingt Lehrer werden. Und man sieht daran, dass ich die Dinge eigentlich nicht so wahnsinnig durchdacht habe ganz oft. Das sieht man daran, wie ich meinen Studienort gewählt habe. Weil damals war es ja nicht so, dass man Informationen im Internet finden konnte und sich da informieren konnte, sondern man musste die Unis anschreiben und bei den Studierendensekretariaten Infomaterialien quasi anfordern. Mhm. Und dann habe ich geschrieben an Freiburg und an Tübingen zum Beispiel. Und die Uni Tübingen schrieb mir dann zurück und die wollten also Rückporto haben. Die Uni Freiburg schickte mir die Infos so, also habe ich beschlossen, ich gehe nach Freiburg. Also sieht man, ich habe eine hochrationale Entscheidung für meinen Studienort getroffen, der natürlich dann ganz viele Dinge in Bewegung gebracht hat. Also ich würde auch nicht zu diesem Thema arbeiten, vermute ich, zu dem ich heute arbeite und hätte nicht mit den Leuten zusammengearbeitet, die mich über Jahrzehnte teilweise gefördert haben, wenn ich nicht nach Freiburg gegangen wäre. Das heißt, wahnsinnig viel Zufall und Kontingenz. Aber ich wollte Lehrer werden und irgendwann dann so, ich würde so sagen, so nach meinem Auslandsaufenthalt in England hat sich so ein bisschen die Überzeugung durchgesetzt, dass ich eigentlich gerne an der Uni bleiben würde, dass ich vielleicht gerne promovieren würde. Und ich war aber eigentlich erstmal ganz stark auf die Anglistik fokussiert. Ich dachte immer, vielleicht arbeite ich zum englischen Roman des 18. Jahrhunderts. Das war ein Thema, das mich wahnsinnig interessiert hat. Ich habe gleichzeitig als Hilfskraft bei einem Germanisten gearbeitet, bei Achim Auernhammer, der mich wahnsinnig gefördert hat. Aber ich hatte das Gefühl, in der Anglistik konnte man mehr machen. Da konnte man sich auch mal mit Filmen beschäftigen, auch mit neuerer Literatur. Deshalb fand ich das spannender. Aber dann kam ich zurück aus England nach Freiburg und dann war da gerade der große Wechsel. Die eine Professorin war im Forschungssemester, die andere war gerade emeritiert worden, die Nachfolge war noch nicht besetzt worden. Also bin ich in der Amerikanistik bei Manfred Pütz gelandet und fand das dann total spannend. Und so wurde dann irgendwann ein Amerikanist aus mir. Und dann schrieb ich meine Magisterarbeit über Don DeLillo, den postmodernen Autor der Gegenwart, der einen Roman hat, wo es einen Professor gibt, der Hitlerstudien betreibt. Der unterrichtet Hitlers Privatleben. Und die Frage, die ich mir dann irgendwann stellte, war, worüber macht er sich eigentlich lustig mit dieser Figur? Und ich recherchierte so ein bisschen, da gab es dann das Internet schon und gab bei Amazon irgendwie sowas mit Hitler und Fiction ein und es kamen all diese Romane, von denen ich ja gerade schon erzählt habe, tauchten da auf und da dachte ich, Mensch, das wäre doch was, was du dir mal anschauen könntest. Und vielleicht lag es auch gerade daran, dass es damals noch nicht so diese Mentorennetzwerke gab, die es heute gibt, wo Leute dann sagen, Moment mal, das ist ein problematisches Thema, Populärkultur ist immer noch so ein bisschen schwierig und so weiter, dass ich einfach gesagt habe, ja, das möchte ich machen. Und dann meinte Manfred Pütz irgendwann zu mir, naja, nicht, dass noch jemand denkt, sie sind ein Fan von dem, aber okay. Und so ergab sich das dann.
Ja, passiert das leicht, dass Sie auch in den Verdacht geraten, ein Fan von Verschwörungstheorien zu sein und deswegen das so gut zu verstehen oder weil Sie selber mal so einer gefolgt sind oder ich weiß nicht, wie man das am besten adäquat ausdrückt an der Stelle.
Nein, das passiert eigentlich nicht mehr. Es ist auch so, dass ich in der verschwörungstheoretischen Gemeinschaft nicht sehr viele Fans habe. Ich kriege da immer wieder Fanpost, in Anführungszeichen, aber die ist dann meistens nicht so positiv. Und es war wirklich in der Anfangszeit so, wo ich begonnen habe, so öffentliche Vorträge zum Thema zu halten. Also ich würde so sagen, so ab 2013, 14, im Grunde mit meinem Wechsel nach Tübingen, da war es so, wenn ich dann irgendwo hinfuhr und an der Volkshochschule einen Vortrag gehalten habe und der hatte so einen Titel wie Verschwörungstheorien, das ist zum 11. September, dass dann regelmäßig auch Leute auftauchten im Publikum, die dachten, naja, vielleicht findet er ja die Verschwörungstheorien gar nicht so schlecht. Und die dann enttäuscht waren, weil ich dann eben gesagt habe, ja, das stimmt halt nicht, aber wir sollten uns fragen, warum Leute sowas glauben und wie die funktionieren. Und dann gab es dann eben später Diskussionen. Heute ist es so, dass diese Menschen meistens gar nicht mehr kommen zu meinen Vorträgen. Und höchstens vorher dann also mir Mails schreiben oder im Internet so ein bisschen manchmal dagegen agitieren oder wenn sie kommen, im Grunde schon eine vorgefertigte Agenda haben. Also manchmal stehen dann Leute im Publikum auf und haben dann quasi beginnen, dann so einen Text vorzulesen, den sie sich vorher aufgeschrieben haben und dann merkt man schon, wie die Moderatorin oder der Moderator Schweißperlen auf die Stirn bekommt.
Weil sie scheint das eher zu amüsieren, so wie sie mir jetzt antworten.
Also man entwickelt Techniken, wie man damit umgeht und auch wie man, also mit den allermeisten Leuten findet man dann irgendwo so einen Common Ground dann, wo man kommunizieren kann. Und es ist ja so, dass ich sagen würde, ich habe eine relativ differenzierte Perspektive auf Verschwörungstheorien. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, die sind per se gefährlich und per se antisemitisch und sonst was, sondern wir müssen verstehen, warum Leute sowas glauben. Da liegen oft sehr reale Ängste und Nöte dahinter. Und insofern kann man die Leute dann immer irgendwo so ein bisschen abholen, rhetorisch zumindest, dass man sagt, ja, ich verstehe diesen Unmut über die amerikanische Außenpolitik nach dem 11. September, ich teile den vollkommen. Ich glaube nur nicht, dass sie die Anschläge selbst begangen haben, ich glaube aber, dass sie die zynisch ausgenutzt haben. Oder ich sage, ja, ich teile ihren Unmut über manche der Corona-Maßnahmen. Ich glaube, dass da sehr viel Unsinn geschehen ist, aber man muss auch verstehen, warum er geschehen ist aus der Situation heraus. Und dann kann man immer versuchen, irgendwie noch Gemeinsamkeiten zu finden. Und in den allermeisten Fällen klappt das dann zumindest temporär auch.
Aber das klappt dann dort, wo sie noch einen Anker mit der Person finden sozusagen. Also wenn es dann sich entwickelt in eine Richtung, wo es dann keinen rationalen Zugang für sie gibt, wie bewältigen sie das dann?
Also vieles muss man einfach ignorieren. Also es ist so, wenn mir jemand schreibt, ich hoffe, dass sie bald erschossen werden, was auch schon vorgekommen ist, dann muss man einfach mit den Schultern zucken. Und ich habe so einen Ordner in meiner Inbox, der heißt so Mails von Verschwörungstheoretikern, und da kommt das dann rein. Ich muss allerdings auch sagen, so eine Mail ärgert mich weniger als manche Mails, die ich teilweise von Menschen an der Uni Tübingen kriege,
ja,
die einen dann viel mehr berühren so ein bisschen. Also man sagt, okay, das ist halt so.
So Studierende oder
manchmal
Professoren
manchmal auch Kollegen. Man hat ja manchmal dann so gewisse Konflikte oder so, wo man so ein bisschen genervt ist von Dingen, die Leute machen. Und da kann man auch sagen, okay, das ist einfach jenseits von Gut und Böse, das kommt dann einfach weg. Ich habe es mir zur Regel gemacht und ziehe das auch bis heute noch durch. Wenn Leute mir einigermaßen höflich schreiben, dann schreibe ich immer zurück. Und oft kriegt man halt so Mails, wo die Leute dann sagen, ja, und sie haben das und das nicht bedacht und das müssten sie anschauen. Und die sind so ein bisschen leicht so passiv-aggressiv. Und dann schreibe ich zurück. Und das ist asymmetrisch in aller Regel, denn die schreiben irgendwie drei Seiten und ich schreibe dann irgendwie nach drei Tagen 10 Zeilen, weil ich einfach auch nicht mehr Zeit habe und mache dann auch was, von dem ich weiß, dass es eigentlich nicht funktioniert, dass ich nämlich sage, okay, aber schauen Sie sich mal das hier an, schauen Sie das an, verweise also auf Fakten. Da wissen wir, das funktioniert nicht, um Leute zu überzeugen, die da nicht drin sind. Aber der Effekt ist, dass sich diese Leute dann zumindest in den allermeisten Fällen ernst genommen fühlen. Das heißt, oft kriegt man dann so eine Reaktion, wo die sagen, ja, ich glaube das nicht, das überzeugt mich nicht, aber vielen Dank, dass Sie überhaupt zurückgeschrieben haben. Und dann schreibt man noch so ein, zwei Mal hin und her. Und dann sage ich dann oft, okay, jetzt muss ich aber diesen Austausch beenden. Sie werden verstehen, mir schreiben viele Leute und ich habe auch noch andere Dinge zu tun. Und dann geht man nicht immer, aber manchmal wirklich so einigermaßen höflich auseinander, dass man sagt, ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und das ist dann zumindest so ein kleiner Beitrag. Man überzeugt da niemanden, aber zumindest, wo man das Gefühl hat, der Graben ist jetzt nicht noch größer geworden, dass jemand das Gefühl hat, ich schreibe so einem Professor und der interessiert sich überhaupt nicht für mich und bürstet mich da komplett ab, sondern zumindest hat er mich gesehen und wahrgenommen, auch wenn er meine Position nicht teilt. Und ich glaube, das ist zumindest so ein kleiner Anfang, Matthias.
Mhm. Glauben Sie, dass das in Ihrer Fachdisziplin liegt, dass Sie ganz besonders gut eben es schaffen, an der Stelle auch in den Dialog mit vermeintlichen oder mit Anhängern von Verschwörungstheorien auch ins Gespräch gehen zu können?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde gerne sagen, ja, aber ich fürchte, ich glaube nicht. Also man könnte ja sagen, Amerikanistik, wir machen ganz viele Dinge auf Englisch, dass die Hierarchien sind tendenziell immer so ein bisschen flacher, man hat dieses Englische, man redet sich ganz oft mit Vornamen an, Titel spielen vielleicht nicht so eine große Rolle. Dann würde ich sagen, aber auch die deutsche Amerikanistik ist Teil des Wissenschaftssystems, also je nachdem, wen man da vor sich hat, also spielen Hierarchien dann doch wieder eine Rolle. Und insofern glaube ich, dass es mit der Fachdisziplin gar nicht so viel zu tun hat wahrscheinlich. Es ist vielleicht einfach auch, man könnte jetzt mal negativ sagen, also meine Konfliktscheu, dass ich jetzt nicht irgendwie den Leuten irgendwelche schrecklichen E-Mails schreiben möchte.
Okay.
Und vielleicht so höflich bin, um ständig nicht zurückzuschreiben.
Und merken Sie, als Sie waren ja auch in USA, in England, merken Sie da trotzdem auch einen Unterschied in der Tradition, wie mit Verschwörungstheorien wissenschaftlich gearbeitet wird?
Ja, also das kann man, glaube ich, auf jeden Fall feststellen. Es ist schon so, dass natürlich die deutsche Perspektive auf Verschwörungstheorien eine ganz spezifische ist, die natürlich aus der Katastrophe der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert zu begründen ist. Denn letztendlich war es ja eine bestimmte Verschwörungstheorie, die von der jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung, die die Grundlage des Nationalsozialismus war und die uns letztendlich dann zum Beispiel auch die Shoah gebracht hat. Und insofern ist es durchaus verständlich, einerseits, wenn man immer noch viele deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hat, die argumentieren, naja, Verschwörungstheorien sind halt immer antisemitisch, die sind immer antidemokratisch, die sind immer gefährlich. Gleichzeitig stellt man dann fest, wenn man über den deutschen Tellerrand hinausschaut, das ist halt beileibe nicht immer so. Und das ist natürlich dann eine Perspektive, die Kolleginnen und Kollegen, die aus den USA kommen oder aus England kommen, natürlich dann noch viel mehr haben, die dann eben auf eine Tradition zurückschauen können, wo Verschwörungstheorien lange Zeit zumindest ganz anders funktioniert haben, wo sie vielleicht auch komplexer sind, mal in die eine, mal in die andere Richtung gehen. dann ist das, glaube ich, schon was, was mich da sehr beeinflusst hat und was natürlich dann auch mir vielleicht dann auch so eine besondere Perspektive gibt, auch heute noch auf das, was in Deutschland passiert. Weil das ist ja auch was sich geändert hat. Sie haben es vorhin angesprochen, glaube ich, relativ früh. Ich war eine Zeit lang, war ich eigentlich der Einzige, der zu dem Thema geforscht hat. Das heißt, ich habe begonnen, mich mit deutschen Verschwörungstheorien zu beschäftigen, weil mich die Medien danach gefragt haben. Und dann habe ich gesagt, dazu kann ich nichts sagen, ich bin Amerikanist. Und dann habe ich gesagt, es gibt aber sonst niemanden. Das war so 2014, Mahnwachen für den Frieden, als das ein Thema wurde.
Ja.
Dann weitete sich meine Perspektive. Mittlerweile gibt es ganz, ganz viele Menschen, die auch in Deutschland zu Verschwörungstheorien arbeiten oder im deutschsprachigen Raum. Da gibt es auch wirklich sehr tolle Menschen, die dazu arbeiten und wirklich spannende Forschung. Es gibt es halt sehr wenige Leute, die sich, ich sag mal, aus der Amerikanistik kommen, mit diesem Hintergrund dann auch immer wieder mal den Blick auf Deutschland werfen. Das ist, glaube ich, das, was meine Perspektive da momentan dann noch irgendwo interessant macht für manche Leute.
Mhm. Aber hat sie das in Amerika oder in England, als sie studiert haben oder gelehrt haben, eben da nochmal besondere Impulse ihnen gegeben, weil da anders mit umgegangen wird mit dem Thema? Oder?
Ich muss sagen, als ich da studiert habe und da promoviert habe, hat da war das Thema noch gar nicht auf meiner Agenda.
Okay.
Außer für einen kurzen Moment. Das war in England 1999, 30 Jahre Mondlandung. Das Uni-Magazin hatte einen großen Artikel auf der Titelseite, also zum Thema, warum die Mondlandung im Fernsehstudio inszeniert wurde. Und ich las das und ich war hin und weg und komplett überzeugt und dachte, warum hat ja das eigentlich nie jemand gesagt und wieso weißt du das nicht? Das ist so offensichtlich. Und dann blätterte ich um und dann kamen die ganzen Gegenbeweise. Und das ist ein Moment, der dann aber erstmal für mich jahrelang keine Rolle gespielt hat. Und auch als ich dann 2003/2004 in den USA war, wo ich sehr viel Zeit damit verbracht habe, die Texte für meine Dissertation zusammenzukriegen, war es noch nicht so, dass ich diese Texte dann so groß gelesen habe in dem Moment.
Okay.
Ich habe da ganz viel angeschaut und habe gesehen, okay, da taucht Hitler auf, da taucht Hitlers Tochter auf, Hitlers Sohn, Hitlers Klon. Das gehört in deinen Korpus, bearbeitet habe ich die dann erst später. Das heißt, das Thema Verschwörungstheorien kam für mich erst, ich würde so sagen, 2006 so richtig auf. Ich denke aber an diese Anekdote da aus Norwich immer gerne zurück, weil man halt sieht, wir sind alle nicht gefeit vor Verschwörungstheorien. Wir können alle zu Verschwörungstheorien tendieren und deshalb sollten wir vielleicht mit Menschen, die daran glauben, manchmal etwas milder im Urteil sein, als wir das gemeinhin sind.
Wenn wir jetzt so in die Unterhaltungsindustrie gucken oder viel Streaming machen wir ja jetzt alle, gucken ins Internet, Netflix, weiß ich nicht, Videoplattformen und so. Diese unterhaltenden Formate, die ja auch so ein bisschen mit Verschwörungstheorien zu tun, also was heißt ein bisschen, viele ja auch, also ich erinnere noch aus meiner irgendwie Jugendzeit war so Akte X, diese X-Files, ja, Mueller und ich weiß jetzt gar nicht, wie
Mulder, die, Scully
genau,
Mulder,
so, genau. War ja irgendwie so ein wahnsinnig Ding mit dieser Sci-Fi-Musik und so. Ja. Also irgendwie, es scheint uns alle ja auch was daran zu faszinieren und gut zu unterhalten. Also es muss auch was bedienen bei uns Menschen.
Es sind ja faszinierende Geschichten und die eignen, und insofern eignen sich Verschwörungstheorien natürlich wahnsinnig gut dazu, dramatische Erzählungen zu konstruieren. Alles passt zueinander, ein Rad greift ins andere, es ist halt kein Zufall, alles wurde geplant, alles ergibt irgendwo Sinn. Das ist ja was, was wir alle irgendwie als befriedigend befinden, wenn wir sehen, wie die Puzzleteile zusammenpassen. Wir haben dann halt gelernt, im wahren Leben ist es oft nicht so, da passen die Dinge nicht so zusammen, aber im Bereich der Fiktion kann man sich dem dann eben hingeben, in so einen nicht seriösen Modus, könnte man sagen. Natürlich gibt es auch Leute, die schauen das dann ganz anders und die fühlen sich dann bestätigt in ihrem Verschwörungsglauben durch diese Darstellungen. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass natürlich, wenn wir uns anschauen, wie sich die Struktur der amerikanischen Fernsehserien verändert hat in den letzten 30 Jahren, Verschwörungserzählungen sich natürlich perfekt anbieten dafür. Weil wir hatten ja lange Zeit so Fernsehserien, die rein episodisch waren, wo es völlig egal war, in welcher Reihenfolge man die geschaut hat. Ich habe als Kind in den Sommerferien dann immer irgendwie ab und zu diese Star Trek Reruns geschaut. Und da konnte man mal 3 Tage nicht schauen, dann hat man wieder 2 Wochen mal geschaut, dann wieder 3 Wochen nicht, weil man im Urlaub war. Und man konnte immer einsteigen, es war immer klar, weil es war abgeschlossen nach 40 Minuten. So funktioniert das ja heute nicht mehr, sondern wir haben ja heutzutage in diesen Serien in aller Regel entweder eine ganz durchkonstruierte Erzählung, also wo ein Rad ins andere greift, oder wir haben, wie zum Beispiel bei den X-Files, bei Akte X, so eine Balance zwischen episodischem Erzählen, das Ganze ist abgeschlossen am Ende der Episode, und es gibt aber diese größeren Bögen, die über die ganze Staffel oder die ganze Serie durchgehen, wo dann ab und zu dann mal so das, was man bei Akte X The Monster of the Week nennt, das Monster der Woche, dazu beitrug, dieser Fall, den Scully und Mulder dann da angehen. Und insofern sind Verschwörungstheorien perfekt dazu, weil die einem genau erlauben, diese Balance zu halten. Man hat so diese große Rahmenerzählung, die riesige Verschwörung, aber da gibt's dann so kleinere Kapitel, die dann in einer Episode abgehandelt werden. Und insofern ist das für so einen großen Erzählbogen einfach wahnsinnig gut. Und gleichzeitig haben ja diese Serien oft auch das Problem, dass sie sich irgendwann totlaufen. Das heißt, man müsste im Grunde die dann in eine andere Richtung lenken. Und auch da bieten sich natürlich Verschwörungserzählungen an, weil man dann natürlich sagen kann, nach 3 Staffeln, hey, es war gar nicht alles gar nicht so, wie du bisher dachtest, dass es ist. Also dein Verlobter arbeitet gar nicht für die CIA, wie du dachtest, sondern für eine andere Organisation. Der heißt auch nicht Michael, wie du dachtest. Und auf einmal wird die ganze Erzählung anders. Also manche werden die Serie kennen. Alias, die Agentin, die 2001 also Premiere hatte und die auch sehr stilbildend war für so Verschwörungserzählungen in diesem Medium.
Was ist Ihre Lieblingsserie von denen? Haben Sie sowas auch geguckt oder gucken Sie heute noch gerne was?
Ich schaue sehr viele Serien. Ich unterrichte auch immer wieder
viele
Serien. Also meine absolute Lieblingsserie, was diese Serien angeht, das ist die erste Staffel von Damages mit Glenn Close. Das ist so eine Gerichtsserie. Ted Danson, den man aus Cheers kennt, spielt da einen dubiosen Milliardär. Ist ganz großartig. Hat ein bisschen mit Verschwörung zu tun, aber nicht mit der großen Weltverschwörung. Und eine ganz spannende Serie, glaube ich, wenn man sich für Verschwörungstheorien interessiert, ist Berlin Station. Da gibt's so 3 Staffeln von vor ein paar Jahren. Das spielt nämlich in der CIA Station in der Botschaft in Berlin. In der ersten Staffel geht's quasi noch um so islamistischen Terrorismus. In der zweiten Staffel geht's um den Aufstieg des Rechtspopulismus in Deutschland. Da gibt es eine Partei mit dem Namen Perspektive für Deutschland. Die dann ihre eigene Vorsitzende erschießen lässt oder Teile davon quasi, um also bei den Wählern noch weiter zu punkten. Und in der dritten Staffel geht es um einen russischen Einmarsch in Estland, der quasi dem Playbook folgt, mit dem man sich die Krim angeeignet hat, so mit kleinen grünen Männern und so weiter und hybrider Kriegsführung und Desinformation, hat ja auch ganz viel mit Verschwörungs- und Verschwörungstheorie zu tun. Und das ist total gut gemacht, total spannend. Es sind ganz viele deutsche Schauspieler dabei.
Ja.
Und die sind richtig gut. Da merkt man, wie gut die sein können, wenn man denen gescheite Rollen gibt.
Also, wenn Sie nicht Fernsehen gucken, Sie machen gerne Sport, heute auch noch. Und ich weiß aus unserem Vorgespräch, dass Sie sogar einmal im Jahr so ein Professoren-Studierenden-Fußballteam da in Tübingen über die Wiese schicken. Profisportler, wäre das auch mal was für Sie gewesen?
Ja, in meinen Träumen vielleicht, aber nicht in der Realität. Dazu bin ich dann doch zu unbeweglich und zu unbegabt.
Aber Fußball-WM, schauen Sie, oder? Gestern, man kann das sagen, weil dieses Spiel eben Deutschland-Curaçao, haben Sie gucken können?
Ich saß im Zug und die Kombination aus öffentlich-rechtlichem Streaming und WLAN der Deutschen Bahn war jetzt nicht immer so wahnsinnig ideal. Also es blieb immer wieder hängen. Irgendwann hing es und die Schaffnerin lief an mir vorbei, schaut auf meinen Bildschirm und sagte, mittlerweile steht's aber 1-1. Dann sagte ich nur Dankeschön, aber so ein bisschen was habe ich gesehen. Ich muss allerdings auch sagen, bei dieser WM hat mich jetzt das WM-Fieber noch nicht so richtig gepackt. Ich glaube, diese Kombination aus der Situation in den USA und der FIFA, und ich glaube wirklich alles, was man über die FIFA erzählt, also jede Verschwörungstheorie, die finde ich momentan noch so problematisch. Ich weiß aber auch, dass sich das ändern wird. Das ist ja immer bei diesen Ereignissen so, wenn dann irgendwann Deutschland vielleicht dann doch im Viertelfinale steht oder im Achtelfinale. Es tut mir nur so gerade ein bisschen leid für meine Kinder, weil ich denke so an meine Kindheit zurück und diese Weltmeisterschaften 86 und 90, wie toll das war. Und diese Stimmung kriegen die jetzt halt gerade noch nicht so mit, aber vielleicht kommt das ja noch.
Okay, also schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Finale ist, glaube ich, 19.07. Dann können wir noch mal telefonieren miteinander, wie sich das transportiert hat. Jetzt aber noch mal schauen Sie, Sie können wirklich gut die Verschwörungstheorien ja für uns alle einordnen und man merkt wirklich die Verbindlichkeit, wie Sie auch so ein bisschen Schrecken aus den Sachen nehmen wollen, indem wir jetzt sprechen miteinander darüber. Aber können Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung sich an einen Moment erinnern, wo Sie selber mal so eine Art wirklich einen Kontrollverlust hatten, dass Sie Angst hatten oder ein Gefühl, ich könnte jetzt da auch in irgendwas reingezogen werden, weil es mich wirklich irgendwo packt? Oder ist es Ihnen immer gelungen, so einen rationalen, skeptischen Blick darauf zu halten?
Also So ein Moment des Kontrollverlustes kann ich mich wirklich nicht dran erinnern. Es ist, glaube ich, eher so, dass ich mir manchmal die Frage gestellt habe, bist du vielleicht einfach quasi schon zu skeptisch manchmal? Weil es ist ja durchaus so, dass es also Verschwörungen gibt. Die hat es immer gegeben und wird es immer geben. Und Verschwörungstheorien kommen ja auch in sehr unterschiedlichen Umfängen daher. Da gibt es natürlich manche, wo man von Anfang an sagen kann, das ist einfach komplett absurd. Aber bei anderen, wo man ja durchaus mal näher hinschauen kann und sagen kann, da könnte ja vielleicht dann doch erstmal was dran sein. Und wo ich es dann eher so, dass ich dann manchmal denke, ja, vielleicht bist du manchmal zu skeptisch bei diesen Sachen. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass die Frage, stimmt das oder stimmt das nicht, jetzt natürlich nicht die entscheidende Frage für meine Arbeit ist. Und die entscheidende Frage für meine Arbeit ist ja eher so, warum glauben Menschen sowas, wenn im Grunde die offizielle Meinung eine ganz andere ist und wissenschaftliche Autoritäten sagen, das ist nicht so. Und welche Funktionen erfüllt das für Menschen? Wie transportiert sich das über Medien? Welche Rolle spielen unterschiedliche mediale Formate dafür, unterschiedliche Genres? Und was für Effekte hat das dann eben auch? Das heißt, die in Anführungszeichen Wahrheitsfrage steht da gar nicht so im Vordergrund. Das ist auch was nach Vorträgen dann übrigens manchmal kommt von Leuten, die Verschwörungstheorien skeptischer gegenüberstehen, die dann so sagen, das war ja so ein bisschen so Küchenpsychologie hier, aber ich dachte, hier werden Verschwörungstheorien debunked und auseinandergenommen.
Ja, aber okay, verstehen. Andersrum, gibt es noch was, wo Sie einfach sich von bezaubern lassen können, ohne überhaupt skeptisch mal drauf zu gucken?
Ja, natürlich. Also das ist... Da können wir so als zum einen mal können wir wieder zum Sport kommen natürlich. Ja. Also das ist, ich schaue sehr gerne Fußball, ich schaue sehr gerne Tennis, ich spiele sehr, sehr gerne Tennis irgendwie. Das ist das, womit ich meine Mittagspause oft verbringe irgendwie, dass ich mir so alte Tennisspiele anschaue oder Zusammenfassungen von aktuellen Tennisspielen, die da auf YouTube verfügbar sind. Und das ist natürlich was, wo man dann gut abschalten kann. Und es ist, glaube ich, eh so, dass diese Sache mit dem Sport und gerade Live-Sport, wenn man das dann schaut, das hat dann ja sowas Reinigendes, Kathartisches auch irgendwie im Sinne von, da denkt man dann mal nicht nach, sondern ist so völlig im Moment, weil man natürlich als Akademiker, aber auch wir alle, glaube ich, viel zu verkopft sind oft und immer schon überlegen, was könnte das bedeuten, wo führt uns das hin und was muss ich eigentlich morgen früh noch machen, und das ist dann was in diesen Momenten dann verschwindet.
Da können Sie sich einfach so reinfallen lassen. Ist es auch so ein Tutorial für Sie? Versuchen Sie das selber dann auf dem Platz mal nachzumachen, was dem einen oder anderen gelungen ist?
Man schaut sich natürlich Dinge ab und versucht, die umzusetzen.
Ja.
Das ist schwierig und das wird natürlich mit zunehmendem Alter immer schwieriger, auch wenn natürlich die Geschwindigkeit, in der meine Mannschaftskameraden und ich Tennis spielen, nicht ganz die ist, in Anführungszeichen, die man dann bei den Profis findet. Aber natürlich schaut man sich da Dinge an und schaut sich Dinge ab.
Ja, weil das war ja damals so ein richtiger Zugewinn, finde ich, dass man da viele Sachen hat sehen können, wiederholen können und probieren, einüben können.
Ja, natürlich. Aber es ist natürlich, bei mir ist es halt so die Sache, ich bin geprägt natürlich so, dass das Tennis der 80er und 90er, das ist das, was ich immer geschaut habe in meinem Zimmer, während ich Hausaufgaben gemacht habe. Damals wurde ja quasi jedes Tennisturnier übertragen, an dem irgendwie Boris Becker oder Steffi Graf teilnahmen. Und das hat natürlich dann auch so meinen Tennisstil geprägt, der völlig unzeitgemäß ist heutzutage, nämlich aufschlagen und ans Netz rennen oder nach dem Return schnell ans Netz rennen. Das macht man heutzutage gar nicht mehr so, weil es gar nicht mehr geht, weil sich das Spiel verändert hat. Und insofern ist man halt, also als Jugendlicher wird man dann noch mehr geprägt, eben quasi so als ein zunehmend geriatrischer Mann.
Naja, also da weiß ich jetzt nicht, wie ich jetzt den Bogen weiterschlagen soll, außer zu fragen, ob Sie diese Leidenschaft denn auch an Ihre Kinder, Ihre Familie weitergeben können. Also ziehen die mit Ihnen mit? Ist das was Sie zusammen sich begeistern können?
Ja, doch schon. Also der eine etwas mehr als der andere, dann auch ein bisschen aufgeteilt. Also der Große, der ist da so ganz der Papa und der ist dann Bayern-Fan. Der Kleine war erstmal so quasi gegen alles, was damit zu tun hatte, weil er sich natürlich definieren musste und ist jetzt vor allem erstmal bei Barcelona gelandet. Am Anfang war er bei Stuttgart, dann war ihm Stuttgart zu schlecht, jetzt ist er dann bei Barcelona gelandet. Aber nein, wir spielen auch zusammen Tennis und die spielen auch beide noch Fußball und ich stehe am Rand, wann immer es geht. Und gestern konnte ich das Tennisspiel des Kleinen, konnte ich dann nur den ersten Satz sehen, weil ich dann in den Zug steigen musste, um hierher zu kommen.
Netterweise für uns, genau, für unser Format, ja.
Und aber klar, das ist also irgendwie was ich auch wichtig finde, irgendwie, dass Kinder auch Sport machen. Und zwar finde ich es ideal, die Kombination eben ein Mannschaftssport, ein Einzelsport, das ist irgendwie was man möglichst lange durchhalten sollte.
Weil es auch einem gewisse Kompetenzen mitbringt, die man später gebrauchen kann?
Ich glaube schon. Also es ist so, dass man natürlich auf so einem Tennisplatz kann man sehr einsam sein in so einem Match. Also wenn man da bei 35 Grad irgendwie nach 2 Stunden irgendwie sich nochmal zusammenreißen muss, da können draußen die Mannschaftskameraden stehen und jubeln, aber da muss man irgendwie letztendlich die Dinge dann doch irgendwie alleine wuppen und sich da reinbeißen. Also ein Freund, der auch eine akademische Karriere hat, der meinte mal zu mir, weißt du, den Unterschied in unseren Karrieren kann man sich dadurch erklären, dass mein Lieblingssport Wandern ist und deiner Tennis. Also so ein bisschen so dieses Kompetitive, Konfrontative kommt da vielleicht dann ein bisschen durch.
Okay.
Also, und dann gleichzeitig, das hat man natürlich beim Tennis, so wie ich es spiele, in so einer Mannschaft, aber natürlich dann auch beim Mannschaftssport wie Fußball ist, dass man sich natürlich in ein Team einfügt und dass man auch lernt, auf andere einzugehen, auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen man sich vielleicht außerhalb des Tennisplatzes oder Fußballplatzes auch nicht immer so ganz grün ist.
Ja.
Auch lernt, Konflikte auszufechten irgendwie. Also ich meine, das sieht man ja bei Fußballern auch ganz oft, die geraten dann mal kurz aufeinander auf dem Platz. Das ist dann aber vorbei, wenn die vom Platz gehen. Ich glaube, da kann man auch viel mitnehmen.
Mhm. Jetzt etwas zum Abschluss unseres Gesprächs. Wir haben ein bisschen vorhin das anklingen lassen in all ihr, oder Sie haben es anklingen lassen in all Ihren Antworten. Ich habe so mitgenommen, dass Sie sich, ich nenne es jetzt mal, auch ein bisschen haben treiben lassen in ihrem akademischen Werdegang, sich die Themen auch nach Interesse und Neugier gesucht haben und dann für sich eigentlich ja das gefunden haben, was sie so erfüllt. Was würden Sie denn heute Ihren Studierenden sagen, wenn die zu Ihnen kommen? Es ist jetzt immer so ein Thema, was junge Menschen auch antreibt. Künstliche Intelligenz, in den großen Zeitungen wird diskutiert, Studienfachwahl, was soll man denn noch machen, gerade für Menschen, die Geisteswissenschaften studieren oder auch in der Textproduktion arbeiten. Was würden Sie Ihren Studierenden denn mitgeben? Was ist so ein Ding, warum Amerikanistik, warum sich so begeistern lassen für dieses Studierendenleben?
Ich glaube, dass man, und da ist die Amerikanistik jetzt nicht anders als alle geisteswissenschaftlichen Fächer, dass man da sehr viele Möglichkeiten hat, noch immer den eigenen Interessen zu folgen. Und ich glaube, wenn man das macht, dann, und das mit Leidenschaft macht, dann kommt auch was Gutes bei raus.
Mhm.
Und das sollte man im Studium, glaube ich, auf jeden Fall machen. Also, ich habe oft dann Studierende vor mir sitzen, da geht es dann ums Thema für die Bachelorarbeit und dann haben die so drei verschiedene Themen und ich frage dann immer, was würden sie denn am liebsten machen? Und dann sagen die, ja, ich würde gerne das machen, aber ich bin nicht so sicher, das ist Populärkultur, ist das überhaupt so gut irgendwie oder sollte ich nicht irgendwie was anderes machen? Sag ich, nein, sie sollten das machen, wofür sie sich interessieren, weil dann wird es auch besser im Normalfall. Mhm. Und es ist völlig egal, ob man irgendwie über Akte X schreibt oder über Herman Melville schreibt. Andere Leute begeistern sich für Melville oder für Hawthorne und die sollen dann darüber schreiben. Das ist völlig in Ordnung. Hauptsache, man ist begeistert und dann macht man es dann auch gut. Und ich glaube, was das angeht, so diese wissenschaftliche Dimension des Studiums, da würde ich voll den Interessen folgen und würde schauen, irgendwie, was macht mir Spaß, weil die Kompetenzen, die man erwirbt, die sind eigentlich immer die gleichen. Dass man lernt, irgendwie Dinge zu durchdringen, zu durchdenken, aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, diese ganzen Kernkompetenzen, über die wir auch schon ganz oft gesprochen haben. Wo man dann strategischer sein sollte, das ist, wenn es dann darum geht, wo könnte ich dann mal ein Praktikum machen zum Beispiel, um verschauen, dass ich mich ein bisschen auf den Beruf orientiere und solche Dinge irgendwie, da könnte man dann anders vorgehen. Aber was die wissenschaftliche Seite angeht, ja, so würde ich vorschlagen, immer den Interessen zu folgen und nicht zu strategisch zu denken. Ich habe das auch nicht gemacht, Gott sei Dank nicht. Ich erinnere mich daran, dass ich dann irgendwann so am Ende meiner Habilitationszeit da saß und dachte, okay, jetzt hast du das und das gemacht, jetzt musst du mal schauen, worüber müsstest du jetzt dann eigentlich nochmal was schreiben? Du müsstest mal was zum Modernismus schreiben, du müsstest mal was zur afroamerikanischen Kultur schreiben, das hast du nämlich noch nicht so richtig gemacht und dazu müsstest du noch was machen. Das habe ich dann teilweise auch gemacht in den Jahren danach, aber da hatte ich dann schon, und ich habe halt wahnsinnig viel Schwein gehabt, da hatte ich dann schon einen Ruf und hätte es theoretisch nicht mehr machen müssen. Das heißt, das hat mir diesen Ruf nicht gebracht, sondern das waren dann andere Dinge. Es war, ich bin meinen Interessen gefolgt und hatte Glück damit, kann man sagen. Gleichzeitig vielleicht war es dann auch, haben andere Leute von uns, es ist dann auch gut, weil ich eben meinen Interessen gefolgt bin. Und man kann nicht 4 Jahre an der Dissertation arbeiten, wenn man nicht für das Thema brennt. Das ist eh schon schwierig genug und man hat seine Durststrecken. Aber wenn man das Thema gewählt hat, weil man dachte, das passt strategisch, dann wird das nichts.
Also auch ein bisschen geh, wohin dein Herz dich trägt und zieht.
Also das klingt so ein bisschen banal natürlich, aber die Dinge, die banal klingen, sind ja deshalb nicht unbedingt immer falsch. Und ich glaube, da ist wirklich was dran.
Da könnten wir jetzt wieder mit Verschwörungstheorien einsteigen.
Mhm.
Aber jetzt sind wir leider schon am Ende unseres Gesprächs. Michael Butcher, ich danke Ihnen für die Zeit, dass Sie uns mitgenommen haben, auch in Ihre persönlichen Stationen. Und Sie haben als nächstes jetzt nämlich noch das Gespräch mit Martin Lang. Da geht es jetzt jenseits Ihres persönlichen Werdegangs um Ihr Fachgebiet, Ihre Fachthemen. Ich wünsche Ihnen da auch ganz viel Spaß in der Aufnahme. Und Ihnen als Zuschauer möchte ich das auch ans Herz legen, die 1,5 Stunden, die die beiden jetzt miteinander fachlich, wissenschaftlich über Verschwörungstheorien sprechen. Menschen werden. Aus der Sicht und der Vorsprungsperspektive von Michael Butter. Und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ich möchte Ihnen nochmal danken, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben.
Ich bedanke mich sehr für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja. Und wir sehen uns dann alle wieder bei der nächsten Folge aus dem Podcast, aus dem Roman-Herzog-Institut. Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder einschalten. Bis dahin.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!